Mit den Worten hat er heute hingeschmissen. FDP-Generalsekretär Bijan Djezeray.
Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte. Weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung.
Es geht ordentlich ab in der FDP, nachdem das Dokument öffentlich wurde, in dem genaue Szenarien für das Ampel-Aus durchgespielt werden. Oder wie es die FDP nennt, für den D-Day und die Phase der offenen Feldschlacht. Auch an der Basis sind einige unzufrieden.
Wenn wir, ich sag mal ganz blöd, in die Kacke gepackt haben, und das haben wir mit diesem Papier, das ist einfach nicht zu leugnen, dann gestehen wir das ein und dann machen wir einen aktiven Vorschlag, wie wir das Vertrauen wieder zurückgewinnen wollen.
Das sagt Tarek Karls, er ist Mitglied der FDP und bei den Jungen Liberalen. In dieser Folge erzählt er, warum er seiner Parteispitze nicht mehr vertraut und sich für den Auftritt gerade schämt. Und wir wollen wissen, ist das eigentlich normal, so eine politische Schlacht detailliert vorzubereiten?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Wir sprechen mit Menschen, die direkt betroffen sind und ordnen das Ganze ein. Es ist Freitag, der 29. November, und wir produzieren hier um 16 Uhr. Hat die FDP den Bruch der Ampelkoalition lange im Voraus geplant und provoziert? Wer wusste von diesem D-Day, wie der Tag in dem FDP-Papier genannt wird, über das jetzt alle reden? Und haben SpitzenpolitikerInnen in Interviews gelogen, als sie danach gefragt wurden? Wir wollen das hier erstmal sortieren. Johannes Döbbelt aus dem Unboxing-News-Team. So richtig los ging ja alles am 6. November, als klar war, die Ampel ist zerbrochen.
Ja, genau. Und schon an dem Tag hatten sich SPD und FDP ja gegenseitig die Schuld dafür gegeben, dass die Ampelregierung kaputt gegangen ist. FDP-Chef Christian Lindner hatte Olaf Scholz unter anderem vorgeworfen, dass es ihm um einen kalkulierten Bruch der Koalition gegangen sei. Aber schon einige Tage später haben dann die Zeit und die Süddeutsche Zeitung ihre Recherchen veröffentlicht und die haben nahegelegt, dass es eher die FDP war, die über Wochen den Koalitionsbruch geplant haben soll. Auch da war schon vom Stichwort D-Day die Rede, mit dem dieser Plan überschrieben war. Dieser Begriff hat ja diese Doppeldeutigkeit, ne? Also einmal D-Day als Tag der Entscheidung, aber auch als der Tag, als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg 1944 in der Normandie gelandet sind.
Ja, ist so ein Militärsprech, ne? Also so eine militärische Operation am D-Day.
Ja, Christian Lindner hatte dann jedenfalls auf diese Veröffentlichungen reagiert und im Prinzip gesagt, naja, das sei doch alles gar nichts Neues und erst recht kein Skandal.
Selbstverständlich hätte die FDP ohne Wirtschaftswende die Koalition verlassen müssen. Deshalb hatte ich Olaf Scholz ja auch einen gemeinsamen, geordneten Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen. Also wo ist die Nachricht?
Ja, wo ist die Nachricht? Dieser Satz von Lindner, der ist ja ziemlich oft zitiert worden in den letzten Wochen. Aber auch andere führende FDP-PolitikerInnen haben das Ganze ja dann eher runtergespielt, ne?
Ja, manche haben die Berichte von der Zeit und der Süddeutschen als Märchen bezeichnet, andere von ganz normalen Szenarien gesprochen, auf die sich die FDP da vorbereitet habe, und das hätten die anderen, zum Beispiel die SPD, genauso gemacht. Und der FDP-Generalsekretär Bijan Djezeray, der ja heute zurückgetreten ist, der wurde dann vor kurzem in einem Interview mit RTL und NTV nochmal angesprochen auf diesen Begriff D-Day und ob die FDP den in ihren Planungen denn wirklich verwendet habe.
Das stimmt nicht, dieser Begriff ist nicht benutzt worden, das ist falsch, und das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit.
Inzwischen wissen wir aber, das, was Bijan Djezeray da gesagt hat, das ist falsch. Und damit hat er ja heute auch seinen Rücktritt begründet.
Genau, also dieses FDP-Papier, um das es jetzt geht, das trägt ja sogar den Titel D-Day, Ablauf, Szenarien und Maßnahmen. Und die FDP hatte dieses Papier ja gestern selbst veröffentlicht, offenbar weil vorher einige Medien danach gefragt und zum Teil auch schon darüber berichtet hatten. Also die Partei stand da entsprechend unter Druck. In dem Papier wird genau geschildert, wie so ein Ausstieg aus der Koalition ablaufen sollte. Aber Bijan Dzirsaray hat heute gesagt, er habe keine Kenntnis von diesem Papier gehabt. Und der Bundesgeschäftsführer der Partei, Carsten Reimann, der ist offenbar derjenige, der das Papier geschrieben hat, ist heute ebenfalls zurückgetreten. Und er hat gesagt, das ist ein Arbeitspapier und das Papier sei, Zitat, kein Gegenstand der politischen Beratung von gewählten Mandatsträgern und Regierungsmitgliedern gewesen. Stattdessen soll das Ganze eine reine interne Vorbereitung für dieses Szenario eines Koalitionsbruchs gewesen sein, so hat er es gesagt. Trotzdem dann heute eben diese beiden Rücktritte in der FDP.
Wie kommt dieses Chaos in der FDP bei der Parteibasis an? Das wollte ich heute von Tarek wissen.
Hi, ich bin Tarek Karls. Ich bin Psychologe an der Universität St. Gallen. Ich bin ursprünglich aber aus Deutschland und auch FDP-Mitglied und seit einigen Jahren in der Politik aktiv, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Was macht das mit dir, was gerade in deiner Partei los ist?
Ja, das ist natürlich derzeit eine ziemlich aufregende Situation. Das macht mich, um ehrlich zu sein, aber eher traurig, weil ich mich auch ein bisschen schäme für das Bild, was die Partei derzeit in den Medien abgibt.
Weshalb schämst du dich?
Weil ich nicht gedacht hätte, dass die Kommunikation innerhalb der Partei und auch die Zielsetzung der Partei so offensichtlich darauf aus ist, die von uns ja gewählte und gewünschte Regierung zu torpedieren.
In dem Papier, was jetzt vieles ausgelöst hat, ist die Rede vom D-Day, von der Feldschlacht. Ist das das, was du meinst, wenn du von der Kommunikation sprichst, diese Militärsprache?
Genau, das ist das, was ich meine. Das ist natürlich etwas, was ich nicht von unserem Bundesvorstand erwarten würde und mir auch nicht wünsche, weil das ist einfach nicht die Art und Weise, wie man mit Koalitionspartnern umgeht. Das ist auch nicht die Ernsthaftigkeit, die ich mir erwarte in einer Regierung. Und es ist einfach an sich schon eine Peinlichkeit, aber dann noch die Unverfrorenheit zu besitzen, zu sagen, oh, diese Begriffe sind gar nicht gefallen, wenn schon längst darüber berichtet wird. Und wenn dann das Papier öffentlich wird, zu sagen, ja, das waren die Mitarbeiter, das ist gar nicht auf der politischen Ebene passiert, davon wussten wir gar nicht. Na, das ist schon wirklich lächerlich, also da fällt mir nichts mehr ein.
Was du meinst, FDP-Chef Christian Lindner hat ja von einem Papier auf der Mitarbeiterebene gesprochen und Bijan Dzirsaray, der heute als Generalsekretär zurückgetreten ist, sagt, ich muss zwar Verantwortung übernehmen, aber ich wusste nicht, was in dem Papier drinsteht und ich habe deshalb unwissentlich falsch, sagt er, über das Dokument informiert. Was hältst du denn dann davon, wenn du das jetzt gerade so angedeutet hast?
Ja, es tut mir leid, das so deutlich zu sagen, aber das ist wirklich vollkommen unglaubwürdig. Es ist ja mitnichten so, dass die Mitarbeiter jetzt da rumsitzen und irgendwie in ihrer Freizeit Umsturzpläne entwickeln, sondern das kommt ja aus einem Impuls heraus, das kommt ja aus einem Auftrag heraus und der geht natürlich von der politischen Leitung aus, also vom Generalsekretär und auch vom Bundesvorsitzenden, der in dieser Sache natürlich sehr schweigsam ist, was ich auch sehr schade finde. Also hier jetzt die Mitarbeiter unter den Bus zu werfen und zu sagen, davon wussten wir nicht, das zeigt entweder, dass man eine blanke Lüge verzapft hat oder dass man wirklich gar keine Ahnung hat, was in der eigenen Partei los ist.
Christian Lindner hast du gerade angesprochen. Was würdest du für dem dir denn gerade wünschen?
Mehr Integrität, mehr Aufrichtigkeit. Die Freiheit, die wir im Liberalismus meinen, heißt ja auch immer Freiheit zur Verantwortung. Und das ist so eine Situation, wo man diese Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, das geht so nicht, das geht auf meine Kappe, hier haben wir uns verzockt.
Wie wird denn mit dir als Mitglied der FDP jetzt da kommuniziert?
Ja, wir bekommen natürlich entsprechende Mails, das ist alles sehr abgestimmt. Aber auch dort, da ist nicht die Ehrlichkeit vorhanden, die ich mir als Mitglied eigentlich wünschen würde.
Wie sehr macht dir das alles denn jetzt Sorge bei den kommenden Neuwahlen?
Naja, also ich könnte jetzt sagen, es macht mir keine Sorge. Aber ich glaube, der politische Liberalismus in Deutschland wird so oder so eine Zukunft haben. Ob er diese Zukunft in genau der jetzigen Konstellation hat, das wird sich bei der Bundestagswahl zeigen und auch in der Zeit danach. Es wird sich daran zeigen, wie sehr die FDP in der Lage ist, sich neu aufzustellen und einen glaubwürdigen Neuanfang zu starten.
Was heißt denn für dich in dieser Konstellation? Findest du, da sollten noch mehr Leute gehen?
Ich bin jetzt sicherlich nicht von Sensationslust getrieben und sage, hey, da müssen jetzt unbedingt noch weitere Leute zurücktreten. Aber man muss natürlich auch Man muss natürlich auch offen sagen, dass auch Christian Lindner schon sehr lange Bundesvorsitzender ist und dass es immer wieder ein Kritikpunkt war an der FDP, dass die zweite Reihe, die ja auch wahnsinnig viele kluge Köpfe hat, wie zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Johannes Vogel, Konstantin Kuhle, alles smarte Leute, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht das Rampenlicht bekommen haben, was ich ihnen gewünscht hätte. Und ich glaube, jetzt ist es eine gute Zeit zu sagen, okay, wir brauchen einen Neuanfang, wir brauchen unverbrauchte, integere Personen und die haben wir in der FDP. Aber die haben wir nicht in Gänze im aktuellen Bundesvorstand.
Wie siehst du jetzt die Zukunft deiner Partei?
Also die FDP hat ja eine erstaunliche Resilienz. Und ich glaube auch, und das ist mir sehr wichtig zu sagen, auch wenn wir im nächsten Bundestag nicht vertreten sind, im übernächsten Bundestag sind wir es sicher. So liberale Ideen haben in Deutschland zwar traditionell einen schweren Stand, aber sie sind seit Jahrhunderten präsent. Und die werden durch so ein Fauxpas, durch ein Papier nicht auslöschen. Die werden weiter bestehen.
Tarek sagt also, die FDP wird das schon überleben. Aber vielleicht nicht mit der Spitze, so klingt das. Der glaubt er nicht mehr nach dem D-Day-Plan. Aber wie üblich sind solche Pläne eigentlich in der Politik? Wie weit gehen Parteien, wenn sie Strategien vorbereiten? Katharina weiß es.
Hi, ich bin Katharina Hamburger. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Nova und ich berichte hier über Bundespolitik.
Was hast du gedacht, als du dieses interne Papier der FDP zum ersten Mal gesehen hast?
Ich habe tatsächlich so drauf geguckt und dachte, krass, also das ist schon ein krasser Plan und ist auch ein Riesenproblem jetzt für die FDP.
Katharina, was sagst du zu der Sprache in dem Papier? Feldschlacht, D-Day, sind solche Formulierungen in der Politik hinter verschlossenen Türen üblich?
Ich würde sagen, nein. Also es ist natürlich so eine Sprache, die ein bisschen Durchschlagskraft symbolisieren soll und zeigen soll, naja, wir gehen jetzt voran und so. Und da hat wahrscheinlich jemand gedacht, da bin ich jetzt besonders kreativ. Aber ich würde nicht sagen, dass das der reguläre Sprachgebrauch in der Politik ist. Ich kenne das auch nicht aus internen Papieren. Also, dass man da vielleicht noch ein bisschen überspitzt oder flapsiger formuliert. Klar, tun wir, glaube ich, alle, aber sowas habe ich bislang auch noch nicht gelesen.
Als Konsequenz gibt es ja jetzt heute zwei Rücktritte. Generalsekretär Bijan Dzirzai und der FDP-Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann. Dzirzai hat ja so einen richtig schnellen Abgang gemacht. Der hat 45 Sekunden gesprochen und im Prinzip war er dann auch weg aus der Pressekonferenz. Was denkst du, war eigentlich alles gesagt oder?
Für ihn würde ich sagen, war alles gesagt, also war ein bemerkenswert klarer Rücktritt. Er hat ja begründet das Ganze damit, dass er unwissentlich falsch informiert hätte über ein Papier. Also hat quasi gesagt, ich wusste nichts von dem Papier, deswegen habe ich behauptet, wir hätten nie von D-Day gesprochen. In dem Papier steht es anders drin. Da sagt er, davon hätte er nichts gewusst und er übernimmt jetzt die politische Verantwortung. Ich finde aber, es bleibt schon noch ein Fragezeichen, nämlich das Fragezeichen, ist es wahrscheinlich, dass ein Generalsekretär nicht weiß, was ein Bundesgeschäftsführer macht und was der so ausarbeitet? Denn das ist ja die Begründung der FDP, dass man sagt, der Bundesgeschäftsführer hat mal so ein Arbeitspapier gemacht, davon wusste die Parteispitze nichts, deswegen hat von denen auch keiner irgendwas Falsches erzählt, wenn sie gesagt haben, wir hätten ja nie D-Day oder ähnliches in den Mund genommen.
Genau, Carsten Reimann, der ja heute auch zurückgetreten ist, soll dieses Papier geschrieben haben. Kann das eigentlich überhaupt sein, dass Mitarbeitende solche Szenarien eigenständig ohne einen Auftrag ausarbeiten und dann die ganze Parteispitze darüber nicht informiert wird? Ist sowas überhaupt realistisch?
Also ich halte es ehrlich gesagt für relativ unwahrscheinlich. Ja, okay. Man muss dazu auch noch wissen, dass Carsten Reimann ein enger Mitarbeiter von Christian Lindner war. Also die sind schon sehr eng verbunden. Von daher wäre es schon höchst verwunderlich, wenn er an keiner Stelle mit Christian Lindner drüber gesprochen hätte. Das wirkt nicht so ganz schlüssig tatsächlich und wirkt so ein bisschen auch, als würde man jetzt die Verantwortung eben auf die Mitarbeiter abschieben, auf den Bundesgeschäftsführer abschieben und die selbst nicht wirklich übernehmen, vielleicht auch, um das ein bisschen auch von Christian Lindner wegzuhalten. Ich meine, das kann natürlich alles sein, aber selbst wenn es, also wenn das der Fall ist, dann hat die Parteispitze offenbar ihr eigenes Haus nicht ganz im Griff. Das ist dann auch wiederum ziemlich schwierig, aber ich würde, man kann es nicht ganz ausschließen, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass man gar nichts davon mitbekommen hat, was da ausgearbeitet wird.
Was hört man denn jetzt vom Rest der FDP? Also Christian Lindner hast du ja gerade schon angesprochen.
Also Christian Lindner hat sich bislang zu Bijan Cezaray noch gar nicht geäußert. Na, er steht natürlich, würde ich sagen, auch unter Druck, weil es schon aus der FDP auch den einen oder anderen gibt, der sagt, das müssen wir jetzt alles ein bisschen intern aufarbeiten. Es gab auch direkt Forderungen eben aus der FDP nach einem Rücktritt des Generalsekretärs. Das sagt auch sehr viel aus, wenn das relativ schnell kommt über internes Rumoren. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, also wir wollten aus der Ampel raus, weil wir bessere Politik machen wollten. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, war das alles andere als vorteilhaft für uns. Und das, glaube ich, ist intern jetzt schon nochmal ein Thema. Also es gibt die Leute, die voll hinter der Parteispitze sehen, die sagen, was ist denn das Problem jetzt, ne? Dass da was ausgearbeitet worden ist. Mhm. Und andere, die sagen, nee, wir müssen uns jetzt damit schon nochmal beschäftigen.
Mhm. Ich meine, jetzt in den letzten Wochen hatte die FDP ja selbst auch teilweise über die SPD gesagt, das ist alles vorbereitet worden. Da ging es ja um diese verschiedenen vorbereiteten Reden und dann, dass Olaf Scholz vom Teleprompter abgelesen hat. Würdest du jetzt sagen, mittlerweile sprechen wir da einfach von unterschiedlichen Dingen?
Also ich halte es für völlig normal, dass sich angesichts der Tatsache, dass es in dieser Ampel total geknirscht und geknackt hat, dass sich jeder vorbereitet auf ein mögliches Ende. Also SPD und Grüne haben ja offenbar auch schon mal im Sommer drüber gesprochen, was passiert, wenn das Ganze endet. Also das sind normale Vorgänge. Man plant, man überlegt in Szenarien, was tun wir, wenn. Die Frage ist aber, hat die FDP diesen Bruch ganz bewusst inszeniert, in dem Versuch, sich selbst aber als komplett unschuldig am Bruch dann wiederum darzustellen. Also diese Frage steht im Raum und das, finde ich, ist schon immer was anderes, einen Bruch bewusst herbeizuführen und das aber nicht offen zu spielen oder sich auf einen Bruch vorzubereiten. Das, glaube ich, muss man schon nochmal unterscheiden.
Wie problematisch könnte das Ganze für die FDP denn jetzt mit dem Blick auf die vorgezogene Neuwahl werden?
Das ist jetzt die Frage zum einen, wie man sich organisiert. Das steht jetzt auch im Raum. Ne? Man hat jetzt keinen Generalsekretär mehr, zumindest für eine kurze Zeit. Man braucht einen neuen, man braucht möglicherweise auch einen neuen Bundesgeschäftsführer. Und das sind zwei zentrale Schlüsselpositionen, wenn es um die Organisation eines Wahlkampfes geht. Also das sind so Dinge, die schwierig sind für die FDP. Und das andere ist natürlich die Außenwirkung jetzt. Also hat man damit möglicherweise potenzielle Wähler und Wählerinnen vergrault? Hat man sich damit selbst beschädigt? Hat man den Parteivorsitzenden? Hat sich der möglicherweise selbst beschädigt? Das alles sind so Fragen, mit denen sich die FDP jetzt auseinandersetzen muss. Und das wird sich in den kommenden Tagen dann möglicherweise in Umfragen auch schon zeigen, inwieweit sich das eben auch bei den FDP-Wählern und Wählerinnen niederschlägt.
Das D-Day-Papier könnte also Konsequenzen für die ganze FDP haben. Nicht nur für Bijan Cezaray und Carsten Reimann. Aber Katharina sagt, die Nummer ist vielleicht noch größer.
Ich glaube, man darf darüber hinaus auch nicht vergessen, dass diese ganze Geschichte, das sind alles so Dinge, die ja nicht nur an der FDP hängen bleiben, sondern die ja vielleicht auch an allen Parteien hängen bleiben, weil das ja doch auch Kratzer in Glaubwürdigkeit von Politik macht, um die es vielleicht sowieso nicht so gut steht. Also das ist eine Auswirkung, die man vielleicht auch nicht unterschätzen darf.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Paulus Müller, Johannes Döbbelt, Ingo Rockenberg, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.